Ich wünsche mir für die Zeit, wo wir jetzt die Predigt hören, dass wir in dieser Haltung des Liedes die Predigt hören. Jesus im Fokus, Jesus derjenige, der mittendrin ist in unserer Furcht, Jesus, der Licht in der Dunkelheit ist. Versuch mal, dieses Lied mitzunehmen, weil die Predigt heute ein bisschen herausfordernd ist und uns mit Dingen in Berührung bringt, die wir eigentlich gar nicht so richtig haben wollen. Wir sind mit der Predigtreihe Haggai fertig und das bietet sich immer an, so Einzelpredigten zu halten. Und ich habe auf dem Herzen, heute über Kennzeichen des Antichristen zu sprechen. Und das ist mehr so ein Lehrthema, was uns sensibilisieren soll für verschiedene Dinge, die mit der Zukunft zu tun haben. So dass wir gewappnet sind, dass wir aufmerksam werden, dass wir nüchtern bleiben, dass wir als Christen unseren Weg finden. Das heißt, die Predigt soll keine Angstmache sein, sondern uns vorbereiten. Vielleicht sagst du jetzt, Mensch, Kennzeichen des Antichristen, damit habe ich ja gar nichts zu tun. Also wenn der Antichrist kommt, dann bin ich ja schon entrückt. So, ich möchte an der Stelle erinnern an die Predigt, die ich gehalten habe Anfang Juni, die fünfte Predigt über die Jakobusreihe. Da habe ich ein bisschen was über die Entrückung gesagt, dass es da durchaus unterschiedliche Lehrmeinungen gibt. Und eine Lehrmeinung ist, dass die Christen vor der Zeit des Antichristen entrückt sind, also gar nicht mehr hier auf der Erde sind. Und da gibt es aber andere Lehrmeinungen. Und meine persönliche Lehrmeinung ist an dieser Stelle, dass wir Christen bis ans Ende der Weltgeschichte hier sind und dass dann Jesus wiederkommt. Das heißt, dann würden wir auch die Zeit des Antichristen irgendwie miterleben. So, deswegen lasst uns da nicht zu sicher sein, dass wir alle schon weggebeamt sind. Und wenn es so ist, dann freuen wir uns. Ja? So, dann haben wir damit nichts zu tun. Aber ich bin immer dafür, dass wir uns gut vorbereiten und dass wir hier ganz nüchtern unterwegs sind. Ich möchte diese Lehrpredigt gerne so aufbauen, dass ich Kennzeichen des Antichristen aus der Bibel mit uns teilen werde. Aber ich möchte das gerne verbinden mit historischen Bezügen aus unserer deutschen Geschichte, bezogen auf den Nationalsozialismus und Adolf Hitler. Da wird es nämlich sehr praktisch sichtbar, wie sich sowas aufbauen kann. So ist es ein bisschen auch geschichtlich gefärbt. Wenn du in der Schule Geschichte nicht spannend fandest, vielleicht findest du ja die Predigt spannend. Das wäre gut. Okay, also wir haben viel vor heute, deswegen versuche ich hier gut und zügig durchzukommen. Wenn ich nicht alle Bibelstellen vielleicht auslese, dann könnt ihr das vielleicht dann nachhören und nochmal in eurer eigenen Bibel nachvollziehen. Schauen wir mal. Also, die Bibel spricht im Alten wie im Neuen Testament an verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Bezeichnungen von einer Figur, die am Ende der Weltgeschichte auftreten wird. Im Buch Daniel, in den Thessalonicher Briefen, in den Johannesbriefen, in der Offenbarung. Das sind so die hauptsächlichen Stellen. Und diese Figur wird unterschiedlich beschrieben, hat auch unterschiedliche Namen, unterschiedliche Begrifflichkeiten, wird der Mensch der Gesetzlosigkeit genannt, der Mensch der Sünde oder das Tier oder auch der Antichristus. Eine Bibelstelle, grundlegend, 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, die letzte Stunde ist da, schreibt Johannes hier. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Das schreibt Johannes vor 2000 Jahren und sagt, hey, es kommt dieser Antichristus, ja, aber es sind auch schon viele Antichristusse da. Wir sind mitten in dieser Zeit. Das heißt, es gibt einen Antichristus am Ende der Zeit, auf den alles zuläuft. Aber in der Zeit davor gibt es Personen und auch Systeme, die antichristlich sind. Also Vorläufer von dem Antichristen, der da kommt. Und Adolf Hitler ist, finde ich, ein sehr deutlicher Vorläufer von dem Antichristen. Deswegen werden wir uns da ein bisschen mit beschäftigen. Das Ziel des Antichristus ist, dass er von dem eigentlichen Evangelium ablenkt, dass er von dem eigentlichen Christus ablenkt und dass er sich präsentiert als ein, ich sag mal, ein Fake-Christus. Dass er sich daneben stellt und Christus in den Schatten stellt und sich in den Vordergrund stellt. Ich denke, wenn man diese Vorläufer anschaut, auch jetzt bei Adolf Hitler, dann ist es gut, daraus zu lernen und Erkenntnisse zu sammeln, ohne zu denken, es wird genauso sein, wenn der richtige Antichrist kommt. Weil wir leben wieder in einer anderen Zeit, wir haben andere Möglichkeiten, andere technische Möglichkeiten. Das heißt, wir sind ja in Bewegung und trotzdem das Wirkprinzip ist dasselbe. Und das gilt es festzuhalten. Okay, lass uns mal starten mit dem ersten Kennzeichen des Antichristen. Und auch das ist nur eine Auswahl, also da hätte man auch viel mehr sagen können, aber ich habe mal 13 Kennzeichen rausgesucht für uns heute, okay? Der Antichrist wird sich als Engel des Lichts verkleiden. 2. Korinther 11, 14 bis 15. Das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Warum sollte es dann etwas Außergewöhnliches sein, wenn auch seine Diener sich verstellen und so auftreten, als würden sie im Dienst der Gerechtigkeit stehen? Doch am Ende wird es ihnen so ergehen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Schreibt Paulus hier an die Gemeinde in Korinth, weniger bezogen auf den Antichrist, sondern mehr auf falsche Propheten und falsche Apostel gemünzt, aber das Ding ist dasselbe. Ja? Leute, die von Satan kommen, die treten nicht als kleine Satans auf, sondern die verkleiden sich als Engel des Lichts. Und das ist der Punkt. Der Antichrist wird sich als Retter dieser Welt darstellen für die großen Probleme dieser Zeit. Er wird sich als Friedensbringer darstellen. Und wenn wir jetzt auf die Weltgeschichte aktuell schauen, Andi hat gesagt, Nachrichten und so, wir haben Krisenherde. Und manche Krisenherde, die sind so groß und so komplex und so schwierig, dass keiner von uns weiß, wie man das lösen könnte. Wenn ich mal hier an den Nahostkonflikt hinweisen mag. Also das ist so komplex und so schwierig, auch gerade jetzt so brisant. Jetzt stellt euch mal vor, wenn jetzt eine Person auftreten wird und die scheint irgendeine Lösung zu haben für diesen Konflikt. Die Leute werden begeistert sein, ja? Die werden das feiern. Die werden sagen, boah, endlich hat einer die Weisheit, hier für Frieden zu sorgen. Der Antichrist wird sich verkaufen als der Auserwählte, als der Gesandte Gottes. Es gibt andere Konflikte in dieser Zeit, die zunehmen werden. Das sind wirtschaftliche Konflikte, das sind auch ökologische Schwierigkeiten. Das ganze Thema Klimawandel und was damit zusammenhängt. Also es gibt brisante Themen. Und wenn einer kommt, der den Schlüssel für diese Themen hat, wird die Menschheit froh und dankbar sein. Vor ein paar Jahren hatten wir Corona. War super herausfordernd. Die ganze Welt irgendwie betroffen. Große Zerreißprobe für alle. Ich möchte jetzt nicht auf die ganze Thematik eingehen, die damit zusammenhängt und so. Aber ihr wisst noch, wie die Atmosphäre war. Wie es wie eine dunkle Glocke über allen Ländern lag. Und jetzt stellt euch mal vor, wie wäre es gewesen, wenn da einer die Lösung für dieses Corona-Problem im Nu gehabt hätte. Alle hätten ihn gefeiert und wären dankbar gewesen und hätten sich gefreut, boah, hätten gestaunt. Und in diesem Spirit wird es auch sein, wenn der Antichrist auftritt. Das heißt, es wird eine große Sehnsucht nach einem Erlöser sein, nach einem Messias, der Frieden sichert, der vielleicht auch unseren Wohlstand sichert, der die Welt in gute Bahn führt. Hier schon mal so ein Hinweis auf Adolf Hitler. Adolf Hitler kam ja nicht als Diktator um die Ecke, sondern er wurde vom Volk freiwillig gewählt, demokratisch, weil die Leute eine Sehnsucht verbunden hatten mit diesem Mann, weil sie dachten, das ist einer, der bringt uns hier richtig voran und erklärt die Probleme. Das zweite Kennzeichen des Antichristen, er wird am Anfang für den christlichen Glauben und dessen Werte stehen. 1. Johannes 2, Vers 19, das ist jetzt der Folgevers von dem Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Also Johannes, er hat hier Leute, die er als Antichristusse bezeichnet und er sagt, das waren Leute, die waren früher bei uns. Die waren früher mit uns unterwegs. Die hatten früher unser Mindset und im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass sie anders ticken und dass sie gegen uns sind. Und das ist so eine Sache, die man beim Antichristen auch erwarten kann. Er wird nicht auftreten als derjenige, der gegen Christus und gegen Gott ist und gegen die Gemeinde und gegen unsere Werte, sondern er wird so tun, als ob er mit uns verbunden ist. Und das ist ja das Fatale. Er wird christliche, konservative Werte vertreten. Er wird die Ehe von Mann und Frau hochhalten, er wird die Geschlechter hochhalten, männlich und weiblich, er wird die Familie wertschätzen, christliche Werte wie Fleiß, gerechte Löhne für gute Arbeit, das sind seine Themen und sagt, hallo, hier bin ich, ne? Das biete ich euch an. Der Antichrist startet seine Karriere ja nicht als Antichrist, sondern als vermeintlicher Christ, als gläubiger Mensch, als einer von uns. Vor einigen Jahrzehnten mein Vorvorgänger hier war Peter Müller-Bohn, Pastor lange Zeit. Und sein Bruder, Jost Müller-Bohn, war Evangelist und Autor, hat viele Bücher geschrieben. Eins habe ich, er hat über Hitler geschrieben, als Vorläufer des Antichristen. Und ein Zitat aus seinem Buch, wo er genau das beschreibt. Beachten wir, dass das Antichristentum keine gegen das Christentum opponierende religionslose Bewegung ist. Es ist im Gegenteil eine auf eine Person konzentrierte Religion, die sich an die Stelle des Christentums setzen wird. Das Antichristentum wird nicht aus der Welt, sondern aus dem Christentum selbst hervorgehen. Wie hat das Hitler gemacht? Wie war das damals in der Geschichte? Hitler und seine Mitarbeiter benutzten in ihren Reden ganz häufig Worte aus der Bibel, um sich selbst oder aber ihren Messias zu vergötzen. In einer seiner größten Reden vor der Machtübernahme gebrauchte Hitler das Zitat: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. An einer anderen Stelle sagte er, wir wollen demütigen Herzens vor den allmächtigen Gott treten und ihn um seine Gnade und Barmherzigkeit bitten. Ganz fromme Wörter, ganz fromme Vokabeln, die er hier gebraucht hat. Er hat oft von der Vorsehung gesprochen, die ihn in diese Position gebracht hat, dass er der Gesandte Gottes ist, der jetzt dem Volk dienen darf. Er hat von einer tiefen Gottgläubigkeit gesprochen, von einer Allmacht, die ihn segnet. Und die Mehrzahl der Christen damals in den Landeskirchen, auch in den Freikirchen, die haben gedacht, wow, was für ein toller Mann. Jetzt haben wir hier einen, der steht auf unserer Seite. Mit dem können wir was anfangen. Der vertritt hier unsere Werte. Der ist ein Werkzeug Gottes. Es wurden Gerüchte in Umlauf gesetzt. Hitler ist ein frommer Mann. Er betet am Morgen, am Mittag und am Abend. Er ist ein entschiedener Christ. Das haben Pastoren in Kirchen und Freikirchen verkündet. Und diese Tarnung, mit der er ja aufgetreten ist, dieses christlich-konservative für gute Werte zu sorgen, spiegelt sich wieder auch in der Darstellung, wie Kirchen und Christen ihn wahrgenommen haben. Ich habe hier einen Auszug aus einer thüringischen Kirchenzeitung aus 1933. Lese einfach mal vor, ein bisschen längerer Abschnitt. Also, was sagen die Christen über ihn und wie steht die offizielle Kirche zu ihm? Es ist, als ob eine Wende deutscher Geschichte eintreten soll. Ebenso erblickt die Kirche hoffnungsfreudig mit in die Zukunft, wenn die Zeichen der Zeit darauf deuten, dass ein Umschwung zum Besseren kommt. Wir alle sehnen uns aus der Tiefe deutscher Not nach dem deutschen Aufstieg. Christen aber ist es gewiss, dass ein deutscher Aufstieg nur kommen kann nach einer religiösen und sittlichen Neugeburt unseres Volkes, die Gott selbst wirkt. Wir Menschen aber sollen seine Diener und seine Werkzeuge sein. Wir haben lange darunter gelitten, dass das Heiligste in den Staub getreten, dass Gott gelästert und sein Name entheiligt werden durfte, dass schon den Seelen der heranwachsenden deutschen Kinderwelt und Jugend das Gift der Gottlosigkeit eingeflößt werden konnte. Wir haben darunter gelitten, dass die ewigen Gottesordnungen vergessen und verachtet wurden, dass ein Geist des Hasses durch unser Volk ging, der jede Volksgemeinschaft zerstören musste, dass Wahrhaftigkeit und Treue im deutschen Volk schwanden. Wir haben darunter gelitten, dass vielfach Ehe und Familie nicht mehr als von Gott geboten und geheiligt angesehen, sondern als bloße menschliche Verabredung und Vereinbarung gewertet wurden und damit der Zerrüttung und Auflösung verfiel und so weiter und so weiter. Also, um es auf den Punkt zu bringen, die Christen und die Kirchen, die haben Hitler gut gefunden, weil er genau diese Themen bespielt hat. Und anderes, was er auch schon in seinem Buch Mein Kampf deutlich gemacht hat, das haben sie ausgeblendet. Haben sie gesagt, nein, der ist gar nicht so, sondern der ist christlich und der ist gut, der wird uns gut tun als Volk. Okay, dritter Punkt. Der Antichrist, er wird Erfolg haben. Daniel 8, Vers 12. Und statt des täglichen Opferdienstes wurde ein unheilvoller Priesterdienst eingesetzt, sodass die Wahrheit in den Dreck gezogen wurde. Aber das Horn, das ist noch eine andere Bezeichnung für den Antichristen, hatte Erfolg bei allem, was es tat. Das heißt, da kommt jemand, der wird nicht herumkrebsen und Misserfolg an Misserfolg reihen, sondern der wird mit Erfolg gekrönt und die Leute werden ihm zujubeln, weil er so erfolgreich ist. In Deutschland war es bei Hitler so, dass Hitler die Atmosphäre im Land geändert hat. Also Deutschland kam ja vom Ersten Weltkrieg, den es verloren hatte. Dann der Friedensvertrag von Versailles, wo Deutschland ganz viel Lasten auferlegt wurden und die Ehre von den Deutschen war gebrochen und die Wirtschaft lag da nieder und alles war schlecht. Und dann kam Hitler und er hat dem Volk, der Seele des Volkes ein neues Bewusstsein gegeben, dass sie gespürt haben, boah, wow, wir sind wieder wer in der Welt, wir haben was auf dem Kasten, wir können auch wieder hier eine Armee aufbauen und unsere Wirtschaft, die blüht auf und die Schmach von dem ersten Weltkriegsverlust, die wurde abgewendet und los ging's. Wirtschaftlich gab's einen Aufwind. Als Hitler die Macht übernahm, da waren so 5 Millionen Arbeitslose im Reich. 1939, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, waren es nur noch 120.000. Also es war eigentlich Vollbeschäftigung. Ist doch toll, ne? Da fließt das Geld doch. Allen geht's gut. Die Menschen jubelten Hitler zu. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Bückeberg. Ne, ist ja nicht weit weg von hier. Hitler auf dem Bückeberg zum Reichsernte-Dankfest. Ja, also die haben schöne christliche Feste auch zusammen gefeiert, mit ihren Dingen halt belegt. Menschenmassen, die da waren und gefeiert haben. So. Vierter Punkt. Der Antichrist wird die Wahrheit mit Füßen treten und sein eigenes Gesetz sein. Habe ich eben die Bibelstelle gehabt. Er tut, was ihm gefällt. Er ist ein Mensch der Gesetzlosigkeit, Mensch der Sünde. Er ist ein Lügner. Ein Zitat aus der Frankfurter Rundschau, wo es um eine Hitler-Biografie geht. Da sagt der Autor, Täuschung und Lüge waren die Schmiermittel, die Hitlers schwindelerregenden Aufstieg möglich machten. Und Hitler selbst hat gesagt, die Menschen werden jede Lüge glauben, vorausgesetzt, sie ist groß genug. Also da spürt man, da zählt nicht mehr das, was wahr ist. Und du kannst es auch nicht irgendwie dann sagen, ja, aber hier steht's doch. Und das ist doch falsch und so, sondern es ist ein eigenes Konstrukt von Lüge und Wahrheit. Der macht seine eigenen Gesetze. Der hat seine eigene Vorstellung. Der hat keinen Bezug dazu, so wie wir, die wir irgendwie wissen, hier in der Bibel steht, aber das sollst du nicht und so. Ist alles ganz egal. Es wird alles verdreht. Es wird alles irgendwie in eine komische Richtung geschoben. Die Nazis haben verschiedene Gesetze so aufgestellt, ja, wie man sich verhalten soll, was wichtig ist. Und bei einem von diesen 10 Geboten, wie sie es dann auch genannt haben, war das erste Gebot, Hitler hat immer recht. Hitler hat immer recht. Der kann sich gar nicht täuschen. Der kann gar nicht falsch liegen. Fünftes Kennzeichen. Der Antichrist wird die politische, wirtschaftliche und religiöse Macht bündeln, sodass er die ganze Welt regieren wird. Das ist uns vielleicht sehr geläufig. Ja, da haben wir Bibelstellen aus der Offenbarung 13, 17 und noch mehr. Also eine allumfassende Kontrolle von allen Lebensbereichen. Und auch da war es so im Nationalsozialismus, dass Kontrolle ausgeübt wurde, selbst bis in den persönlichen Bereich. Also bis auf die Glaubensebene, wie der richtige Glauben ist. Und wenn du irgendwie dich falsch verhalten hast und so, dann hast du ja richtig Schwierigkeiten bekommen. Es ist immer schwierig und nicht gut und böse, wenn der Staat Kontrolle über den persönlichen Bereich ausüben möchte. Besonders über den religiösen Bereich. Also wo klare Regeln gelten, so musst du glauben. Und das ist falscher Glaube. Da hat der Staat nichts zu suchen. Das ist unsere persönliche Gewissensgeschichte, die wir da als Freiheit haben. Das Ziel von Christen sollte nicht sein, einen christlichen Staat zu errichten mit christlichen Gesetzen, an die sie alle halten müssen, in dem Glauben, das sei dann gut und Gott gewollt. Manche Christen haben so diese Vorstellung, wie es eigentlich laufen sollte, weil es ist falsch. Du kannst anderen Menschen ja nicht Glauben überstülpen. Das gab es im Mittelalter bei der Christianisierung, in Deutschland auch, und ist nicht gut. Da entsteht ja kein wahrer Glaube. Da kannst du nur ein System mit Regeln schaffen. Es ist wichtig, dass wir als Wert die Glaubensfreiheit hochhalten. Glaubensfreiheit. Und wir dürfen an Christus glauben und die Moslems dürfen an Allah glauben. Und das ist Glaubensfreiheit. Wichtig ist, dass wir für Glaubensfreiheit sind. Wenn wir sagen, alle müssen an Christus glauben und alles andere ist verboten und wir denken, das ist toll, innerhalb von kurzer Zeit kann sich das drehen und dann auf einmal wird der christliche Glaube verboten und dann stehen wir da, gibt es keine Freiheit mehr. Also von uns Christen sollte Glaubensfreiheit immer gefordert werden und das sollten wir bewahren. Sechstes Kennzeichen. Der Antichrist wird Zeichen und Wunder wirken. 2. Thessalonicher 2, 9 bis 10. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird. In Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge. In Unrecht und Irreführung aller Art. Damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Auch bei Hitler erwartete das Volk Wunder vom Führer. Ja, das waren teilweise die Erfolge, die man sich nicht erklären konnte. Hier ein Auszug aus der Kirchlichen Rundschau. April 1939, also ein kirchliches Blatt der evangelischen Kirche. Unserem Volk ist mit diesem Mann ein ganz großes Geschenk geworden. Durch ihn ist aus einem kleindeutschen Staat eines Reiches Herrlichkeit geworden. Und das geschah ohne Krieg und Blutvergießen bis zu diesem Zeitpunkt. Ein Wunder. Wer kann solch Wunder begreifen? Vielleicht nicht das Wunder, was wir so vor Augen haben, wenn wir an Wunder denken, aber unerklärliche Dinge auf der politischen Ebene. Und dann, als der Krieg anfing, ihr wisst die Geschichte, Blitzkrieg, Polen, Frankreich, die Benelux-Länder, innerhalb von wenigen Wochen ganz Mitteleuropa übernommen. Für die Deutschen war das ein Wunder. Wie kann das denn sein? Das muss ja ein ganz, ganz toller Mann sein, der uns hier anführt. Beim Antichristen wird es aber auch wirkliche Wunder geben, also die wir auch so als Wunder bezeichnen, wo es unerklärliche Dinge gibt und wo die Leute staunen werden über diese Wunder, die er tut, in welcher Art und Weise auch immer. Und da möchte ich uns sensibilisieren durch ein Zitat von Eugene Peterson, ist einer meiner christlichen Vorbilder, lange Pastor gewesen, kam ursprünglich aus der Pfingstbewegung, war dann auch Professor, inzwischen verstorben. Und er hat in einem Buch Folgendes geschrieben, hier übersetzt: Wenn eine Person oder eine Bewegung religiös ist, mit dem Übernatürlichen auf gutem Fuß zu stehen scheint und uns zu religiösen Handlungen auffordert, werden wir unvorsichtig. Ein skeptischer Geist und religiöser Glaube scheinen zumindest oberflächlich betrachtet unvereinbar zu sein. Für Menschen, deren Gewohnheit der Glaube ist, deren Neigung in Bezug auf Gott und das Übernatürliche auf Akzeptanz ausgerichtet ist, ist es leicht, von religiösen Führern getäuscht zu werden. Es gibt in der Tat keinen Bereich des Lebens, in dem die Täuschung so weit verbreitet ist wie in der Religion. Bisschen kompliziert vielleicht beschrieben. Könnt ihr gerne nochmal für euch zu Hause nachdenken, was er da eigentlich sagt. Ich habe das mal runtergebrochen und biete euch jetzt mal hier ein Zitat von mir selbst an, okay? Also, im Klartext heißt das: Menschen, die an Zeichen und Wunder glauben, sind anfällig, durch Zeichen und Wunder verführt zu werden. Ich lese es nochmal. Menschen, die an Zeichen und Wunder glauben, sind anfällig, durch Zeichen und Wunder verführt zu werden. So, um das mal ganz klarzustellen. Ja, also ich glaube ja auch an Zeichen und Wunder. Okay, das ist ja nicht schlimm. Und es ist jetzt nicht das Ziel, dass wir nicht an Zeichen und Wunder glauben. Aber weil wir, gerade wir als pfingstlich-charismatische Christen, weil wir an Zeichen und Wunder glauben, sind wir auf diesem Gebiet nicht so skeptisch wie Leute, die sagen, Zeichen und Wunder gibt's gar nicht. Das heißt, wir fühlen uns, und vielleicht hast du es bei dir auch schon festgestellt, wir fühlen uns intuitiv zu Leuten hingezogen, wo eine Zeichen- und Wunderkraft da ist. Und wir denken, wow, krass, was da abgeht. Da wirkt Gott. Und wir denken gar nicht drüber nach, wer ist denn das überhaupt? Wie tickt der denn? Wie ist denn seine Lehre? Ist die überhaupt biblisch? Was ist denn sein Lebenszeugnis? Ist der schräg drauf oder was macht der? Sondern wir fühlen uns zur Kraft hingezogen. Und das macht uns sehr verführbar. Wenn also einer daherkommt, der sehr christlich daherkommen könnte und der Zeichen und Wunder wirkt, stell dir mal vor, der kommt aus einer charismatischen Gemeinde. So. Und wir denken, wow, endlich einer, der hat es richtig drauf, den Gott gebraucht. Zeichen und Wunder passieren, Tote auferwecken, ja? Menschen werden gesund. Krasse Sachen. Ich sage nur, lass uns aufpassen. Lass uns aufpassen, dass wir nicht blind glauben, was das angeht. Der Antichrist wird Zeichen und Wunder tun und Satan kann auch Zeichen und Wunder tun. Es gibt auch immer eine böse Seite der Macht. Nicht nur, weil was passiert, es ist gut. 7. Punkt. Er wird ein übergroßes Ego haben. Daniel 8, Vers 25. Er ist schlau und gerissen, deshalb gelingen ihm seine Betrügereien. Voller Hochmut wird er stets dann angreifen und siegen, wenn seine Opfer nicht auf der Hut sind. Der wird sich selbst promoten, wo es nur geht. Ja? Der wird denken, er ist der Tollste, nur er. Ja? Adolf Hitler hat zu Weggefährten gesagt: Unser Programm lautet mit zwei Worten Adolf Hitler. So, mit dieser Überzeugung wird auch der Antichrist an den Start gehen. 8. Kennzeichen. Der Antichrist wird Jesus Christus als Sohn Gottes und seinen stellvertretenden Sühnetod ablehnen. 1. Johannes 2, Vers 22. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Es ist immer die entscheidende Frage, ja, wie stellt sich jemand zu Jesus Christus? Glaubt ihr, dass Jesus Christus von Gott gesandt ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gestorben ist, wirklich im Leib gestorben, und dass er auferstanden ist, wirklich aus den Toten herausgekommen ist? Oder wird das alles vergeistlich, symbolisch gedeutet, weggedrückt? Dann sind wir hier schon auf dem antichristlichen Weg unterwegs. Und das stellen wir fest heute landläufig überall. Das heißt, in unserem theologischen, liberalen Denken, wo wir unterwegs sind, in Deutschland sehr stark, ist ganz viel Antichristliches. Weil Christus irgendwie da ist, aber er wird seiner Macht und Position beraubt. Und dann hat er keine Auswirkung mehr. Also, aufpassen. Das ist das, woran man alles messen kann. Wichtige Gretchenfrage: Wie halten Sie es mit Jesus? Wer ist Jesus für Sie? Neunter Punkt. Der Antichrist wird den Namen Gottes in den Dreck ziehen. Vielleicht nicht am Anfang, aber irgendwann wird sich das Ganze drehen. Offenbarung 13, Vers 6. Es riss sein Maul auf, nämlich das Tier, und stieß Lästerung gegen ihn aus, gegen Gott. Es verhöhnte seinen Namen und seine heilige Wohnung, sowie alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Auch die Christen, auch die Gläubigen. Zehntes Kennzeichen. Er wird den Tod und die Auferstehung von Jesus nachahmen. Offenbarung 13, Vers 3. Dem Tier war, so schien es, an einem seiner Köpfe eine schwere Verletzung zugefügt worden, eine tödliche Wunde. Aber es wurde geheilt. Die ganze Welt staunte darüber und ließ sich völlig in den Bann des Tieres ziehen. Der Antichrist, der ist selbst nicht so kreativ, sondern er ahmt in allem Christus und das Evangelium nach. Luther hat mal gesagt, Satan ist der Affe Gottes, der alles nachäfft. Und der Antichrist ist genauso. Jesus, er ist gestorben und auferstanden, und der Antichrist, der wird das irgendwie auch erleben. Wie auch immer. Ich sag nur mal, Attentatsversuch, nicht gescheitert, sondern geglückt. Die ganze Welt mit den Medien kriegt mit, da ist jemand gestorben. Und dann, oh Wunder, nach 3 Tagen steht er wieder auf von den Toten. Und alle denken, was ist das? Das ist der Gesandte Gottes. In so einer Art vielleicht. Bei Hitler war es jetzt vielleicht nicht dieses Auferstehungswunder, aber es war vielleicht diese Bewahrung scheinbar. Hitler nachweislich hat 42 Attentate überlebt. 42 Mal wurde versucht, ihn umzubringen. 42 Mal ist es nicht geglückt. Ich habe euch das Bild mitgebracht aus der Wolfschanze, wo die Bombe detonierte am 20. Juli 1944. Hitler hat es immer überlebt. Und es wurde so gedeutet von seinen Leuten, dass Gottes Hand, die Hand der Vorsehung, auf Hitler lag. Hier aus dem Tagebuch von Goebbels nach dem Attentat am 20. Juli 1944. Da hat er eine fast religiöse, andächtige Dankbarkeit im Herzen. Ich hatte es schon oft, aber noch niemals so sichtbar und eindeutig wie hier erlebt, dass der Führer sein Werk unter dem Schutz der Vorsehung erfüllt, dass damit aber auch ein über alle menschlichen Tun waltendes göttliches Schicksal uns einen Fingerzeig gibt, dass dieses Werk, auch wenn es noch so großen Schwierigkeiten begegnet, vollendet werden muss, vollendet werden kann und vollendet werden wird. Und Heinrich Himmler hat geschrieben, die Vorsehung hat den Führer gerettet. Die Vorsehung hat uns ein Zeichen geschickt. Der Führer lebt. Er ist unverwundbar. 11. Kennzeichen. Der Antichrist will letztlich selbst als Gott angebetet werden. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Er wird sich in allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Göttliche Verehrung. Bei Hitler, alle mussten sagen, Heil Hitler, was so viel ja bedeutet, einerseits man wünscht Hitler vielleicht das Heil, aber auch Heil kommt von Hitler. In den Schulen wurde dort, wo das Kreuz vorher hing, wurde ein Bild Hitlers angebracht. auf den Parteitagen, auf den großen in Nürnberg, diese Parteitage wurden konzipiert als große Gottesdienste. Ein Bild habe ich euch mitgebracht. Also da sind die Menschenmassen, die hier ihren Eid auf Hitler schwören, und im Hintergrund fragt ihr euch, was ist denn da? Ne? So, das sind ungefähr 130 Flakscheinwerfer, die den Lichtstrahl in den Himmel schießen, 8 Kilometer hoch. Und es sah aus wie so ein Lichtdom, wie eine Lichtkathedrale. Müsst ihr mal die Bilder im Internet anschauen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Ja, waren es 200.000? Keine Ahnung. Das Ganze fokussiert auf Hitler selbst, wo das Licht auf ihn kam und wo klar war, Mensch, das ist hier unsere glänzende Messias-Figur. Der Chef der ganzen Sache. Also sehr religiös aufgeladen, die ganze Geschichte. Es gab ein Tischgebet vor dem Essen, was die Kinder lernen sollten. Führer, mein Führer, von Gott mir gegeben, beschütze und erhalte noch lange mein Leben. Hast Deutschland gerettet aus tiefster Not. Dir danke ich heute mein täglich Brot. Bleib lang noch bei mir, verlass mich nicht. Führer, mein Glaube, mein Licht. Also wir sind Bibelkenner, ja, da schwingt ja auch Psalm 27 mit, ne? So, Gott, mein Heil und mein Licht. Also wie verdreht das alles war. 1943 gab es eine Sitzungsvorlage der NS-Führung und Parteispitze, wo Folgendes verabredet wurde für die Zeit nach dem Krieg. Sofortige und bedingungslose Abschaffung sämtlicher Religionsbekenntnisse nach dem Endsieg. Und zwar nicht nur für das Gebiet des Großdeutschen Reiches, sondern auch für alles andere. Mit gleichzeitiger Proklamierung Adolf Hitlers, und das sind jetzt die Worte, die Leute damals so gesagt haben, zum neuen Messias. Der Führer ist dabei, als ein Mittelding zwischen Erlöser und Befreier hinzustellen, jedenfalls aber als Gottgesandter, dem göttliche Ehren zustehen. Die vorhandenen Kirchen, Kapellen, Tempel und Kultstätten der verschiedenen Religionsbekenntnisse sind in Adolf Hitler Weihestätten umzuwandeln. Also das war der Plan. Also wir haben manchmal vor Augen, ich komme gleich nochmal drauf, Juden, Holocaust, ja, so, aber Hitler wollte letztendlich auch das gesamte Christentum auslöschen. Hat er sich aber nicht getraut während der Zeit des Krieges, weil er die Leute ja brauchte. Aber das war alles schon geplant. Das ist der nächste Punkt. Der Antichrist wird Juden und Christen verfolgen. Daniel 7,25. Er wird überhebliche Reden gegen den Höchsten führen und das heilige Volk des Höchsten vernichten. Offenbarung 13, Vers 7. Dem Tier wurde sogar erlaubt, mit denen, die zu Gottes Volk gehören, Krieg zu führen. Und Gott ließ zu, dass es sie besiegte. Das ist nochmal ein anderer Punkt, über den man mal nachdenken kann, was hier läuft. Letztendlich, ich sag mal, Gott hält alles in seiner Hand und er gebraucht alles für seine Ziele und Zwecke. Wichtig ist hier, Gott zu vertrauen, dass er zum Ziel führt. Das ist gleich mein Abschluss. Okay, wie war das bei Hitler? Er wollte am Ende, nach dem Krieg, das Kirchenproblem klären. Zu seinem Architekten Albert Speer hat er gesagt, wenn ich einmal meine anderen Fragen erledigt habe, werde ich mit der Kirche abrechnen. Hören und sehen wird ihr vergehen. Jost Müller-Bohn hat in seinem Buch geschrieben, hätte die Mehrheit der Christen damals erkannt, dass die Judenfrage eine Christenfrage ist, wäre es nicht zu der geistlichen Katastrophe gekommen. Hier vielleicht nochmal ein Hinweis für uns heute. Lass uns immer denken, da wo Judenhass in einer Gesellschaft entsteht, da ist der Christenhass nicht weit. Gott, ich glaube, der sieht das sehr parallel. Es hängt zusammen. Wir hängen zusammen mit dem Judentum. Deswegen lasst uns achten auf diese Zusammenhänge und uns auch für die Juden stark machen. Ich möchte zum Schluss kommen. Das ist mein wichtigster Punkt, der 13. Punkt. Der Antichrist wird durch Jesus Christus besiegt werden. Das ist unser Fokuspunkt, wo deutlich wird, wer hat denn hier das Sagen am Ende? Das ist nicht der Antichrist, das ist nicht das Böse, sondern das ist Jesus, das ist Gott, das ist das Gute. Offenbarung 19, 19 bis 20. Schließlich sah ich auch das Tier und die Könige der ganzen Erde. Ich sah, wie sie mit ihren Armeen gemeinsam gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und gegen sein Heer in den Kampf zogen. Doch das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der im Auftrag des Tieres all die aufsehenerregenden Wunder getan und auf diese Weise die Menschen dazu verführt hatte, sich das Kennzeichen des Tieres anbringen zu lassen und sein Standbild anzubeten. Beide, das Tier und der falsche Prophet, wurden bei lebendigem Leib in den Feuersee geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten. Das ist jetzt nicht eine kleine Wohlfühlpredigt gewesen, soll aber auch keine Angstmachpredigt sein. Mir ist wichtig, dass wir nicht naiv irgendwie durch unser Leben rennen und durch diese Zeit laufen und denken, Mensch, das betrifft mich alles nicht oder wird schon gut gehen oder ich muss mich mit solchen Sachen gar nicht beschäftigen, sondern wir sind aufgerufen als Christen, sehr wachsam und sehr nüchtern zu sein und zu schauen, was tut sich denn auf der politischen Ebene? So, wie ticken wir denn? Wie ist denn unsere Haltung dazu? Und dass wir uns positionieren und dass wir von Christus herkommen, dass wir den Namen Jesus ausrufen und denken über all dem, und dass wir in dieser Perspektive unser Leben leben. Weil keiner von uns weiß, wann und wie Sachen sich drehen und anders werden. Und wir haben nur die Wahl oder die einzige Hoffnung, uns an Jesus Christus zu halten. Wir leben nur durch ihn. Nur durch unseren Glauben an ihn haben wir die Hoffnung über diese Zeit hinaus, dass wir geborgen sind, dass wir ewiges Leben empfangen haben, dass es uns in Ewigkeit gut geht, dass er uns durchträgt. Und Jesus, er zieht sich ja nicht raus aus den Kämpfen dieser Zeit, sondern er ist mittendrin und er ist für uns verfügbar. Er dient uns in diesen schwierigen Zeiten. Schon jetzt, ja, vielleicht bist du hier und für dich ist auch eine schwierige Zeit. Da brauchst du die Predigt hier gar nicht dir zu Gemüte führen. Du hast deine persönlichen Themen. Hey, Jesus ist da, der zieht sich nicht raus. Der führt dich durch und der ist für dich erfahrbar. Deswegen halte dich an ihn. Ich habe uns ein letztes Bild mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das. Bisschen schwer zu sehen, schwarz-weiß halt. Das ist ein... Ja, weiß gar nicht, was es war. In Hamburg war das, wo Hitler vorbeizog. Und man sieht die ganzen Leute, ganz unterschiedliche. Hauptsächlich Männer, fast nur Männer, ja, also irgendwie Arbeiter. Und alle scheinen Hitler zuzujubeln und recken den Arm in die Höhe und grölen Heil Hitler. Und da ist einer, der hier umkreist ist, der steht da und guckt sich das Ganze an und macht da nicht mit. Obwohl ja in solchen Situationen der Gruppenzwang immens ist. Da könnte ja jeder hergehen und dich anschwärzen und du würdest dann im Gefängnis landen. Einer macht da nicht mit. Mein Wunsch für mich persönlich und für uns alle ist, dass wir in solchen Situationen nicht mitmachen. Auch wenn es uns etwas kostet, dass wir sagen, nein, hier ist die Grenze erreicht. Ich bete nicht jemand anders an. Ich bete nur Jesus an. Mein Gott, mein Heiland, mein Erlöser, der für mich sein Leben gelassen hat. So lass uns doch mal aufstehen und noch mal ein Lied zusammen singen. Jesus, und das ist unsere Perspektive. Auf dich leben wir zu und mit dir sind wir schon hier verbunden. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und ich bete, Herr, dass dein Geist uns auch leitet, in dieser Zeit, ein Leben zu leben, was dich ehrt, was nicht irgendwie naiv ist, sondern was wachsam ist. Herr, ja, und wir wollen nicht auf den Antichristen warten, sondern wir sehen uns nach dir, dass du kommst und dass du diese Weltgeschichte zu einem guten Ende führst, dass dein Plan umgesetzt wird, dass du zum Ziel kommst und dass es wunderbar wird, was du vorbereitet hast und dass wir Teil dessen sein dürfen. Herr, so bete ich für uns gerade jetzt, für jeden Einzelnen. Du siehst, wie es jedem geht und was für Gedanken und Gefühle hochgekommen sind, auch als ich gesprochen habe. Komm und hilf du zu sortieren. Hilf du, Wichtiges zu greifen, festzuhalten, festzumachen mit dir. Und komm du uns mit deinem Heiligen Geist entgegen. Wir brauchen dich so sehr. Schenke du uns auch die Gabe der Geisterunterscheidung, dass wir spüren, wo was nicht gut ist, welcher Geist hinter welchen Dingen steckt. Lass uns eng mit dir verbunden sein. Mehr als zuvor. Wir brauchen dich und dein Reden in unser Leben hinein. Amen.